Der Gipfel der Bildung mit Jan-Martin Viada und Patrick Honecker.
Herzlich willkommen zu einem neuen Gipfel der Bildung. Wir sind Jan-Martin Viada.
Und Patrick Honecker. Jan-Martin, bist du eigentlich Fahrradfahrer oder verpestest du die Umwelt mit einem Auto?
Das ist ja nun wirklich keine sehr geschickte Suggestivfrage, Patrick. Wenn ich jetzt darauf verweise, dass ich auch ab und zu das Auto nutze, also gemischte Mobilität betreibe, was bin ich denn dann für dich?
Unentschlossen?
Also ich finde es sehr entschlossen, denn ich fahre nur Elektroauto.
Moment, was die Umweltbilanz von Elektrofahrzeugen angeht, gibt es ja auch sehr unterschiedliche wissenschaftliche Meinungen, soweit ich weiß. Die Antwort zu der Art des Fortbewegungsmittels ist ja heute jedenfalls viel mehr als die Beschreibung, wie man von A nach B kommt. Du drückst Gruppen- oder Parteizugehörigkeit, ich sag nur Lindner Porsche, Habeck Fahrrad, bis hin zur Haltung aus modern-urban versus konservativ-ländlich.
Boah, Patrick, das ist mir jetzt doch ein bisschen zu platt. Wusstest du eigentlich, dass der vielgescholtene Ex-Verkehrsminister Andi Scheuer sogar die ersten Fahrradprofessuren angeschoben hat? Damals hat ihn die FAZ als obersten Autolobbyisten im Radlerpelz bezeichnet.
Tja, das wusste ich tatsächlich. Und eine von 7 Fahrradprofessorinnen haben wir jetzt zu Gast, um unseren Stammtischaustausch intellektuell aufzuladen und zu fundieren. Guten Tag, Frau Professorin Angela Franke. Hallo Angela.
Hallo, ich grüße euch.
Angela Franke, du leitest an der Uni Kassel den Bereich Radverkehr und Nahmobilität. Was muss man denn studiert haben, um Professorin für Radverkehr zu werden?
Nun, bei mir war das Verkehrswirtschaft. Habe ich auf Diplom an der TU Dresden studiert, auch mit den Schwerpunkten Logistik, Marketing, Tourismuswirtschaft und vor allem Verkehrspsychologie. Und in dem Bereich habe ich dann auch promoviert zum urbanen Preissystem, wie man mit Preisen Verhalten beeinflussen kann. Und dann weiter an dem Lehrstuhl Verkehrspsychologie als Postdoc gearbeitet und bin seit 2021 ganz stolze Fahrradprofessorin geworden.
Aber war das was, wo du schon gesagt hast im Studium, das ist mein Ziel, ich will irgendwas Wissenschaftliches mit Fahrrad machen, so wie vielleicht Patrick und ich gesagt haben, wir wollen irgendwie was mit Medien machen?
Also ich habe schon wirklich seit, sag ich mal, 2009 wirklich zu nachhaltiger Mobilität geforscht. Also das war schon immer so ein Ziel, seit 2015 dann wirklich zum Radverkehr. Da hat das noch niemand anders gemacht. Und ich muss auch sagen, das kam mit dem Herrn Scheuer genau wie bei euch. Das war eine Überraschung und natürlich eine sehr positive Überraschung. Und dann kam ganz viel Bestätigung aus meinem Umfeld, die gesagt haben, das ist doch deine Stelle, das ist doch genau was für dich. Und ich hab, eigentlich bin so eine Leidenschaftstäterin, ja. Ich habe eigentlich immer geforscht, ich habe gesagt, was braucht's, wo können wir Daten machen, ne, das... Wir hatten eine große Flüchtlingswelle. 2015 habe ich ein Projekt zur Integration. Was müssen Personen mit Migrationshintergrund? Was brauchen die, um bei uns aktiv mobil sein zu können? Also solche Themen. Also ich bin da so sehr getrieben gewesen eher.
Hast du ein spannendes Beispiel gleich gesandt? Also zum Beispiel zum Thema Migration. Es sind aber viel mehr Menschen, die aus anderen Gegenden kommen, die vielleicht auch eine andere Genese des Fahrradlernens haben oder aber vielleicht gar nicht Fahrrad fahren können. Was brauchen denn die in der Mobilität?
Im Endeffekt ist das, die sind begeistert, vor allem auch zu sehen, dass es eigene Infrastruktur für Radverkehr gibt. Wir haben uns vor allem 3 Hintergründe angeschaut, aus dem syrischen, aus dem türkischen und aus dem post-sowjetischen Bereich, also die großen Personengruppen in Deutschland. Und wir haben auch gesehen, dass diese Personen ein Interesse haben, teilzuhaben. Ja, also diese soziale Teilhabe ist ganz wichtig. Und häufig wird das, fehlt das, ne, an Regelkenntnissen, an Unsicherheiten. Was muss ich denn machen? Und bin ich dann im Recht? Da braucht es ganz viel praktische Übung und vor allem Ermunterung und auch eine Bestätigung, dann Teil dieser Masse, dieser Radfahrenden zu sein. Vor dem Hintergrund natürlich auch zu sagen, ich möchte ja nicht, dass ja jede Person, die nach Deutschland kommt, sieht, was wir für ein Verkehrssystem haben und dann auch zu sehen, ich kann Teil dieses Verkehrssystems sein und das heißt nicht, dass ich als erstes mit meinem ersten Gehalt einen Pkw kaufen muss. Ich habe die Wahlfreiheit und ich denke, das ist ganz wichtig.
Ich meine, jetzt gibt es ja genug Menschen, die sagen, boah, der Verkehr, das platzt so, das ist allen Nähten. Wir haben hier die Fahrradfahrer, die Fußgänger, die Rollerfahrer sind dazugekommen. Das war ja auch ein Ding von Andi Scheuer übrigens. Die Autos, jetzt kommen noch viele Menschen dazu, die ein ganz anderes Verständnis von Regeln haben in Deutschland. Ist das auch ein Thema, was mit Konflikt beladen ist?
Ne, der Konflikt ist da, dass wir um eine knappe Ressource kämpfen. Also die Lösung wie in den vielleicht 50er Jahren, dass wir Häuser rein wegsprengen, um mehr Platz zu schaffen. Ich denke, das ist vom Tisch. Ja, das ist klar. Momentan haben wir auch eine Entwicklung, dass viele Fahrräder langsam aussehen wie Autos und Autos aussehen wie Fahrräder. Ne? Gerade was es im Wirtschaftsverkehr in Städten betrifft, die dann natürlich auch die Radverkehrsinfrastruktur nutzen wollen.
So riesige Teile sind das, ne? Das sind oft so, wo auch ganz kleine Menschen auf sehr großen E-Bikes sitzen. Das fällt mir häufig auf.
Ne, aber diese Ausdifferenzierung auf einmal von, sag ich mal, Mikromobilität, also von diesen ganz kleinen anderen Mobilitätslösungen, das ist schon, finde ich, toll, um zu sehen, ich habe eine Lösung für letzte Meile und ich habe eine Person, die sonst vielleicht mit dem Auto gefahren wäre, die jetzt eben die Lösung hat, mit dem ÖPNV, mit dem E-Scooter zum Beispiel zu fahren. Ne? Ich merke schon, dass das Thema, und das hattest du ja auch in deiner Anmoderation gerade gesagt, dass es schon auch aufgeladen ist. Ne? Und ich wundere mich, dass also eigentlich so ein Thema, so ein platzsparendes, ruhiges Verkehrsmittel so polarisieren kann. Ne, das ist schon sehr ungewöhnlich. Und deswegen ist eben dieser Konflikt, die Konfliktparteien sind in dem Moment, wenn ich jetzt Pkw-Radfahrer denke, die Konfliktparteien sind natürlich nicht auf Augenhöhe, ne?
Wenn ich so einen die Konfliktparteien wechseln natürlich auch. Also in dem Augenblick, wo ich Fahrrad fahre, nehme ich eine ganz andere Perspektive ein, als wenn ich Auto fahre. Und ich ärgere mich als Autofahrer über die Radfahrer und als Radfahrer ärgere ich mich über die Autofahrer. Das verschwimmt auch weiter. Du hast gesagt, die Räder, die unterwegs sind, Lastenräder, Elektroräder werden größer, sie werden auch gefährlicher. Es ist jetzt auch irgendwie so, dass das ein Unfallrisiko mit den Dingern auch nicht mehr zu vernachlässigen ist. Also da ist auch alles nicht mehr so ganz klar in Gut und Böse eingeteilt. Aber apropos Gut und Böse, sag mal, wie sehr empfindest du dich eigentlich selber als Wissenschaftlerin oder als Missionarin, sage ich mal, als überzeugte Täterin? Also und inwieweit beißt sich das vielleicht auch?
Ja, ich denke, also ich überlege, ne, was kann eine einzelne Person beitragen? Wir haben ein großes Thema, wir haben Klimaziele, wir haben mit dem Verkehrssektor den Bereich, der nicht zur Erreichung der Klimaziele beiträgt, der wirklich stark von diesen Zielen abweicht. Das ist ein Bereich, wo ich sagen kann, ich kann als einzelne Person etwas tun. Das ist auch ein schönes Stammtischthema, weil jeder eigentlich mitreden kann. Jeder betrifft es und jeder weiß auch, hat man gemerkt während Corona, dass ein persönliches Meeting eigentlich schon was anderes als alles nur elektronisch zu machen, ne? Wenn man eben auch sich noch nicht vorher kennt. Mein Alltag ist schon auch viel machen, klar. Ne, also auch, sag ich mal, im Hintergrund und steuern und natürlich Ideen nach vorne bringen. Das ist Forschung, da sehe ich mich auf jeden Fall als Wissenschaftlerin, aber ein Teil natürlich ist auch ganz wichtig, die Lehre. Wir haben einen Fachkräftemangel. Wir wollen Personen auch eine Fahrradbrille aufsetzen, ja, in dem Moment und sagen, weißt du, was brauche ich denn an Wissen, um die Regelwelt, die jetzt schon, wie es jetzt schon existiert, auch entsprechend so auszulegen, also wie was auch möglich ist, dass der aktive Mobilität deutlich gestärkt werden kann, was notwendig ist zur Erreichung der Klimaziele. Und wir haben einen eigenen Master, ja, mit dem wirklich einer Säule Radverkehr, Nahmobilität. Wir haben in diesem Master Personen mit so vielen verschiedenen Bachelorabschlüssen, die einfach sehr diskutierfreudig sind, die unheimlich, das sind auf jeden Fall Überzeugungstäter und die einfach auch dieses Fahrradwissen haben möchten, die aus der Praxis kommen, sich ihren Traum erfüllen, jetzt auch mal Radverkehr studieren zu können. Also der Master Mobilität, Verkehr und Infrastruktur bietet dafür die Möglichkeit. Und das muss ich auch sagen, ein großer Teil, und das mache ich sehr gerne, ist natürlich auch drüber reden. Dieses Wissen so transportieren, dass wir das in die Praxis bekommen, dass das sozusagen nicht Wissenschaft Elfenbeinturm und was die reden, ja, lasse reden und wir müssen in der Praxis mit ganz anderen Problemen zurechtkommen, wir müssen priorisieren, wir müssen ja natürlich auch die Regelwerke einhalten, sondern wie das zusammenwirken kann. Und ja, diese Praxisanwendung, diese Praxisorientierung ist mir wichtig und das fließt in die Lehre ein, in die Forschung ein, ne? Indem ich mit Kommunen zusammenarbeite, Gastreferentinnen einlade und so weiter. Das ist wie so ein gemeinsames, sage ich mal, Puzzle, was hier ineinander greift.
Frage ich mal die Wissenschaftlerin, welche problematischen Seiten hat denn der Radverkehr?
Problematisch. Der Radverkehr im Sinne von, er hat zu wenig Platz und ihm fehlt Wertschätzung oder im Sinne von, es gibt Kampfradler.
Ne, das ist ja immer so. Ja, was du magst, also was du als vielleicht auch größeres Problem empirisch beobachtest.
Na, was wir natürlich sehen können, ist, dass Radler ist nicht gleich Radler. Und das hast du ja auch gerade gesagt. Ich sitze im Auto und boah, der Verkehr wird gerade behindert. Und dann steige ich, das ist übrigens der Radfahrende gemeint, ne? Nicht, also der ist auch Verkehr. Und also dann steigt man aufs Fahrrad und wundert sich, dass man mit irgendwie 80 Zentimeter und 60 Kilometer pro Stunde überholt wird. Und das fühlt sich sehr unangenehm an. Also was für uns wichtig ist, zu sagen, Radler ist nicht gleich Radler. Und auch die Personen, dieser Perspektivwechsel ist sehr wichtig. Aber auch, es gibt Personen, die weniger Erfahrung haben und die eine ganz andere Infrastruktur benötigen dafür. Und für mich, sage ich mal, da ist ein Problem natürlich, dass wir gestückelte Infrastruktur haben, dass wir natürlich Personen da nicht abholen können, dass, ne, du hast ja gerade deine Kinder abgeholt von der Kita. Das wäre auch schön, wenn du die einfach mit dem, ne, du holst die mit dem Fahrrad ab und nebenbei fährt das Kind mit dem Laufrad und das geht auch mal über eine Kreuzung und nicht in dem Moment wirst du alleine gelassen, wo es eigentlich konfliktträchtig wird und wo es natürlich auch dann im Falle eines Unfalles die Unfallfolgen klar auf Seiten des Radfahrenden liegen, ne? Also das muss man immer wieder vor dem Hintergrund sich auch sehen.
Angela, was du jetzt gerade beschreibst.
Ich möchte da noch ganz kurz einen Punkt dazu sagen, wegen der Infrastruktur, weil eine einfache Lösung davon auch natürlich ein Tempolimit wäre. Ich kann ja in dem Moment, wenn ich nicht in der Lage bin, eine entsprechende Infrastruktur auch anzubieten, und das muss ich auch nicht auf allen Straßen, aber Hauptverkehrsstraßen wäre schon wichtig, dann hilft natürlich ein Tempolimit, weil damit ja die Verkehrsmittel angepasst werden aneinander und damit ja auch die Sicherheit für alle steigt.
Ich meine, was du so beschrieben hast, dass es unproblematisch ist, irgendwie unterwegs zu sein, sich keine Sorgen zu machen, dass man weggewischt wird von irgendwie einem heranrasenden LKW-Fahrer oder PKW-Fahrerin, das erlebt man ja in den Niederlanden. Ne? Wenn man da unterwegs ist, da denkt man so, wow, hier hat kaum einer einen Helm an. Die fühlen sich alle sehr sicher auf ihren Fahrrädern. Ist Niederlande, ist das, du machst ja wahrscheinlich auch so ein bisschen international Vergleich, ist das ein gutes Vorbild für uns?
Ich habe wirklich gerade vor wenigen Wochen, jetzt im Januar, auch den Bike-Poker-Manager aus Amsterdam bei mir in Kassel gehabt und um es genau auch auszutauschen.
Einen Moment, wer ist das? Sag nur mal, der Bike, was ist der für ein Manager?
Der Bike Program Manager von der Stadt Amsterdam.
Ach krass, was macht ein Bike Program Manager?
Ja,
das, was es bei uns nicht gibt,
so
macht
der. Die haben so typische 5-Jahrespläne, um wirklich das Radfahren nach vorne zu treiben. Fahrradparken als eine Säule, also eine wichtige Säule und natürlich Infrastrukturthemen und auch natürlich eine Lösung, Infrastruktur für alle zu schaffen. In den Niederlanden haben wir einen sehr hohen Pkw-Anteil noch, das müssen wir genauso sagen. Und er hat ganz kritisch, er hat wirklich gesagt, Trouble in Paradise ist hier. Wir sind unheimlich fahrradaffin in den Holland, aber ein Großteil, ein Viertel der Kinder fährt schon, kann kein Fahrrad fahren. Ja, die werden ja eher in ihren Fahrrädern vorne mitgenommen, ne, als jetzt, dass die selber fahren wie bei uns, muss ja auch alles schnell gehen. Also da ist es gut, nach Holland zu schauen. Es ist auf jeden Fall gut, in die Niederlande zu schauen, um auch voneinander zu lernen. Wir brauchen eine eigene Lösung für uns. Wir haben keine 40 Jahre mehr Zeit. Wir müssen sehen, es war eine sehr, sehr autozentrierte Planung, auch der Stadt in den Niederlanden, die Radwege neben die Hauptstraße zu legen, war ja, damit der Autoverkehr flüssig fließt. Und das ist auch noch natürlich so ein bisschen im Kopf, aber es ist so natürlich unheimlich dichtes Land, es ist flach, es ist vieles, was das befördert und das ist sehr schön, davon zu lernen und zu schauen, was sind Sachen, wo können wir mit dem schnellen deutschen Weg abkürzen, zu sagen, dass wir natürlich mit dem Wissen und mit der Vision, dass eine Förderung von aktiver Mobilität, und das heißt für mich Rad und Fuß und dazu noch Umweltverbund natürlich im intermodalen Austausch, wenn ich das möchte.
Und so schön, dass du gerade gesagt hast, mit einem schnellen deutschen Weg, das habe ich lange nicht mehr gehört, dass man etwas mit einem schnellen deutschen Weg hinbekommt, das nur am Rande, da höre ich viel Optimismus raus. Aber mal andersrum gefragt, man könnte auch den Eindruck bekommen, Angela, dass nicht nur die Niederlande vielleicht einen Schritt weiter sind, sondern eigentlich ziemlich viele europäische Länder, was den Radverkehr angeht, weiter sind. Täuscht das? Ist das unfair, diese Beobachtung oder diese Auffassung?
Ja, wir haben ja viele Länder sicher in Europa und es kommt jetzt darauf an, wo du hinschaust. Wenn wir wirklich in den Nachbarländern bleiben und nach Frankreich schauen und dort haben wir eine Insel mit Paris, ne, und da auch das Innenzentrum, ne, die Innenstadt von Paris, wo sich innerhalb von kürzester Zeit unheimlich viel getan hat, was keiner vorher erwartet hat, mit einer ganz starken Bürgermeisterin, die auch Themen, die unpopulär sind oder erstmal unpopulär klingen, durchsetzt. Wir haben in diesen Maßnahmen sehr häufig, das muss ich vielleicht auch nochmal loswerden, sehr häufig die Sorge, dass wenn ich ein Gebiet autoreduziert mache, autofrei vielleicht sogar eine Straße umbaue, dass dann, um Gott, das Gewerbe keine Kundinnen und Kunden mehr hat. Dem ist nicht so. Viele Studien zeigen genau das Gegenteil. Ne? Das Fahrradfahren der zu Fußgänger sind genau die, die den höheren Pro-Kopf-Umsatz für den Laden bringen. Und das ist eine Wahrnehmung. Also gibt es auch wirklich aktuelle Studien dazu von den Personen, die in dem Laden selber arbeiten. und häufig mit dem Pkw kommen und weitere Strecken haben. Und natürlich dieser Laden, der eigentlich den Umkreis nur anzieht und die Personen, die dort zu Fuß und mit dem Rad kommen. Also die Personen waren zweimal, einmal, wenn die autofreie Maßnahme gemacht werden soll, vor Angst, und einmal, wenn sie wieder weggenommen werden soll, weil es vielleicht der Verkehrsversuch ausläuft. Das dazu. Und wir sehen ganz häufig bei diesen Maßnahmen, die erstmal unpopulär klingen, dass die auch so eine City-Maut für London, ne, was ja auch schon sehr visionär war, dass davor eine Ablehnung ist, sobald die Maßnahme eingeführt wurde, gibt das sofort und die Akzeptanz steigt. Muss bei allen bewusst wird, dass die Lebensqualität steigt, dass ich Vögel höre, ne, so ein bisschen dieses, dieses Gefühl, wie stelle ich mir eine Stadt der Zukunft vor, und das ist eben nicht Hochstraßen. Ne, wenn man sich die Augen schließt und das kurz mal mitgeht und sagt, wie stelle ich mir denn die Stadt vor? Wo möchte ich denn sein? Wo möchte ich denn leben? Wo möchte ich, dass meine Familie lebt? Ne?
Ja, das ist da meistens keine, ist da meistens keine Autobahn.
Kleine Cafés, Mischung aus Nutzungen, ne? Verschiedene Nutzungen, Wohnen, Arbeiten, Leben, wenn ich das so abtrennen darf, also im Sinne von natürlich auch andere Möglichkeiten, seine Zeit dort schön zu verbringen.
Muss man als Fahrradprofessorin trotzdem irgendwie auch das Auto mitdenken? Musst du in deinen Plänen, in den Perspektiven, in den Visionen vielleicht auch, an denen ihr arbeitet, muss man da dem Auto einen Platz zugestehen, damit es realisierbar und auch anerkannt wird?
Also für mich, mein Credo ist wirklich ein Miteinander aller Verkehrsteilnehmenden, ja, dass das im Vordergrund ist. Also dieses gemeinsame und diesen Perspektivwechsel üben, ja. Und wir sagen auch, dass die Verkehrsteilnehmenden miteinander diesen Platz nutzen und nicht ein Gegeneinander, ne? Das Schlimmste für mich ist, wenn Rad und zu Fuß gehende auseinander, also gegeneinander ausgespielt werden. Ja, also auf diesem wenigen Platz, der da ist, dann noch sozusagen Lösungen zu finden, die für beide nicht attraktiv sind. Das Auto muss man mitdenken. Es gibt einfach momentan Stellen, wo Personen keine Wahlfreiheit haben. Sie sind auf das Auto angewiesen. Und die wollen wir natürlich nicht ausschließen. Es gibt aber die Möglichkeit, und ich denke, das müssen wir viel stärker auch propagieren, zu sagen, es gibt ja Teilstrecken, die mit dem Pkw zurückgelegt werden können. Es muss attraktiv sein, das auch zu tun, ne? Zum Beispiel mit Preissystem oder mit anderen Anreizen. Und da steht uns sicher noch ein bisschen mehr Reform bevor, als nur in Anführungsstrichen das 49-Euro-Ticket, was natürlich auch schon ein absoluter Schlag war und ein positiver, ne? Also ein Antrieb war, den ÖPNV in den lange überfälligen Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken.
Zumal es ja auch einen Riesenunterschied nochmal gibt zwischen Mobilität in der Stadt und auf dem Land. Das haben wir auch kurz angesprochen. Und ich glaube, es ist nochmal eine andere Sache, solche Visionen für den ländlichen Bereich zu entwickeln, wo zweimal am Tag ein Bus vorbeikommt und man ohne Auto nirgends vorwärts kommt. Ich glaube, das ist nochmal eine andere Herausforderung, als über urbane Mobilität in Paris oder Berlin oder Amsterdam zu sprechen.
Ja, im Nationalen Radverkehrsplan 3.0, der 2020 auch noch unter Minister Scheuer mit veröffentlicht wurde und auch im langen Partizipationsprozess, der da vorweggegangen war, ist ein Ziel ja auch wirklich die Anbindung Stadt und Land, ja, diese Verbesserung zu schaffen. Gleichzeitig, wenn wir überlegen, wo entstehen die Emissionen, wo entsteht der Lärm und die Umweltprobleme, wo haben wir eine höhere Betroffenenzahl, also auch eine höhere Zahl an Personen, die von einer Maßnahme profitieren würden, dann ist das natürlich in dem Moment die Städte, ne, die geballt sind. Wir haben aber, ich denke, dort schon sehr viel ausgereizt. Wenn wir nach Berlin in einige Quartiere gucken, das sind PKW-Haushaltsquoten, ja, die sind, davon träumt Amsterdam. Ja, das muss ich schon dazu sagen, ne, vom Mix der Verkehrsmittel. Nichtsdestotrotz finde ich, ist es sehr wichtig, das Land eben da mitzudenken. Und wir merken auch, ich habe auch eine Studie gemacht zu Corona, Homeoffice, wie das Mobilitätsverhalten verändert, wie zum Beispiel Personen jetzt in München weiter rausziehen, sagen, ich muss ja nur einmal die Woche reinpendeln und das kann ich sehr gut mit der S-Bahn machen, oder eben das ist eine vielschichtige Gemengelage, und deswegen ganz wichtig, da auch die verschiedenen Sektoren, auch eben den Pkw-Sektor mitzudenken. Weil ich zu dem Pkw-Thema noch, es gibt einige Automobilfirmen, die angefangen haben, Fahrräder zu produzieren in den letzten Jahren. Die gehen zurück zu ihren Wurzeln. Ja, das kann ich jetzt dazu sagen. Ja, das haben sie schon vorher gemacht. Jetzt machen sie das wieder. Wollen natürlich auch für sich als Mobilitätskonzerne wahrgenommen werden. Das ist vielleicht auch eine Hand, die sie ausstrecken, die ich gerne auch bereit bin, mit einzuschlagen und zu sagen, okay, was könnt ihr machen? Was können wir machen? Nee, was können wir gemeinsam machen, wo ist unser Ziel, was braucht es an Aufklärung, was braucht es an Kommunikation, was braucht es auch an anderen Gesetzen und vor allem auch Gesetzeslage, die entsprechend durchgesetzt wird.
Angela, das ist jetzt total schön verbindlich gesagt und du machst ja hier auch eine Menge Wissenschaftskommunikation, das darf man nicht unterschätzen. Letzte Frage, bevor wir nochmal auf den Fun Fact kommen. Wie gehst du eigentlich mit Angriffen um? Weil ich könnte mir vorstellen, das Thema Mobilität, Automobilität mobilisiert extrem viele Deutsche. Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass du auch erboste Autofahrerinnen schon erlebt hast, die möglicherweise gesagt haben, was die da machen, das finde ich aber ganz seltsam.
Das ist natürlich kein leichtes Thema, das auf jeden Fall. Und wir haben natürlich eine autozentrierte Planung und Denke und häufig auch diesen Windschutzscheibenblick. Ja, der einfach auch, ohne dass man es vielleicht aktiv für sich selber wahrnimmt, aber unterschwellig einfach mitgedacht wird. Und das, ich denke, ist, was hier wichtig ist, ist, denke ich, natürlich Partizipation, aber der Austausch, dass man am Tisch sitzt und verschiedene Personen auch zu Wort kommen lässt. Ich denke, ganz viel Kommunikation auf jeden Fall. Für mich heißt das, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ne? Wenn Personen sozusagen sich angegriffen fühlen, haben wir sie auch irgendwo getroffen. Das heißt also, dass man dann weiter in den Austausch gehen kann. Der Austausch funktioniert nicht gut, wenn ich an die Scheibe klopfe, verschwitzt bin, mein Adrenalin gerade sehr hoch ist, weil ich gerade eine Nahtoderfahrung hatte, also eine gefühlte, ein Pkw-Fahrer da in einem vollklimatisierten Auto vielleicht eventuell die Scheibenstück runter macht. Das ist keine gute Kommunikationsbasis. Und das muss man sich in dem Moment auch klar sein, dass da brauche ich keinen Austausch, ne? Ich glaube, der Austausch muss woanders laufen und vor allem genau in diesen Gruppen. Und wir hatten, ich muss da vielleicht ganz kurz nochmal ausholen. Wir hatten eine Studie mit dem SWR gemacht, besser Radfahren. Und da gab es ein Video in einer Landstraßensituation, wo ein Radfahrer da unterwegs war und der Pkw-Fahrer, der doch relativ eng mit einer hohen Geschwindigkeit überholt hat. Darunter waren ungefähr 9000 Kommentare bei Facebook. Großteil, muss ich leider dazu sagen, das waren schon Hasskommentare. Wie kann der Radfahrer dort fahren? Das ist ja klar, ne? Der provoziert es ja im Endeffekt, dass er überfahren wird und so weiter und so fort. Und das, was ich da angefragt wurde, natürlich auch da so ein bisschen mit auch Erklärung zu liefern und zu sagen, ja, wir haben dieses Verkehrsmittel, was natürlich auch so ein bisschen eine Verlängerung der eigenen Person ist und man sich damit identifiziert. Dass ich das häufig in meinen Studien auch abfrage, ob sich die Person als Radfahrer identifiziert oder nicht. Ne? Und was heißt das denn, wenn ich Radfahrer bin? Bin ich dann trotzdem auch noch Autofahrer? Und ja, wir sind alles und ich denke, was mir hier wichtig ist, ist dieses Gemeinsame, dieses Wissen, das ist auch ein Mensch, der da fährt. Das ist nicht ein Auto und ein Rad. Das sind jeweils Radfahrende, Autofahrende. Das sind Personen, die das Verkehrsmittel lenken und aktiv da selber entscheiden können. Und auch ich natürlich als Fahrradfahrender Fehler verzeihend, vorausschauend auch mitdenke und mitfahre und das der Pkw-Fahrende auch machen sollte, sodass wir insgesamt den Platz, den wir haben, gut nutzen und auch eine gute Verkehrs- und Mobilitätswende gemeinsam hinbekommen. Ja, das ist dringend. Also da brauchen wir nicht diskutieren.
Appell ist angekommen. Lass uns noch ein bisschen menschlicher sein und zwar in Bezug auf dich. Ich glaube, das Fahrradfahren ist ja nicht nur Forschungsgegenstand für dich. Du hast uns im Vorgespräch angekündigt, der Fun Fact, der beschäftigt sich damit, was Fahrradfahren noch für dich heißt, ja?
Ja, ich muss das so sagen, ja. Das Fahrradfahren liegt mir wahrscheinlich nicht im Blut, aber zumindest ist es sehr, sehr zeitig in mein Leben gekommen. Seit meiner wirklich frühen Jugend sammle ich historische Fahrräder. Und das ist mit einer Faszination für die Technik und Technikgeschichte zu tun, auch vielleicht mit dem, jetzt so im Nachhinein, auch mit dem Vehikel, was ein Fahrrad ist für eine Person. Eine Erweiterung des Mobilitätsradius quasi für lau. Ja, wenn das Fahrrad von der Anschaffungskosten so gering und diese Purheit der Technik, diese Möglichkeit, dass wir mit dem, ich fahre ja gerne, ne, mit einem 100 Jahre alten Fahrrad, wenn man Luft aufpumpt, dann steigt man auf und es geht los. Ja, da muss ich keine Fehlerreporter auslesen oder muss ich nicht irgendwelche Hydraulikbremsen nachziehen, sondern ich kann einfach aufsteigen. Und ich glaube, dieses Sammeln, vor allem auch natürlich der Austausch über Fahrräder und überhaupt der Fahrräder sammelt, ist vielleicht verrückt, aber es waren ja viele Leute, die 20 Fahrräder haben, ja, historische Fahrräder sammelt. Das ist eine angenehme Art, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und das irgendwie mit viel Spaß und Freude zu machen. Das ist keine verbiesterte Sache, sondern eher diese alle positive Fakten des Rades nochmal stärker in den Vordergrund zu rücken.
Wie viele historische Fahrräder hast du denn?
Ja, 2 Dutzend werden das schon sein. Ne?
Das älteste ist von wann?
Von 1920 ungefähr.
Wow.
So verschiedene. Wir haben auch für verschiedene Zwecke verschiedene Fahrräder, ne?
Dann ist der Keller bestimmt voll bei euch.
Ja, die stehen in der Garage. Die Garage hat noch kein Auto gesehen bei uns, genau.
Ganz herzlichen Dank, Angela Franke, Fahrradprofessorin und ja, kann man schon sagen, überzeugte Fahrradprofessorin und trotzdem auch Vollblutwissenschaftlerin. Vielen herzlichen Dank. Das war der Gipfel der Bildung mit ja, Martin Viada und
Patrick Honecker.
Bis bald, ja. Genau, und bevor wir Schluss machen, dürfen wir nicht vergessen, Patrick,
stimmt.
Wir freuen uns ja immer über Rückmeldung. Wir freuen uns über Feedback von unseren Hörerinnen und Hörern. Sagen Sie uns, wie es Ihnen gefallen hat. Sagen Sie uns auch vielleicht, was Sie spannend fanden. Stellen Sie Fragen und vielleicht machen Sie auch Vorschläge für Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartner für die nächste Sendung. Wir freuen uns auf Ihr Feedback bei mir im Blog oder auch anderswo, wo Sie mögen. In den sozialen Medien können Sie uns auch gern verbreiten. Wir freuen uns auf den Kontakt. Und jetzt bis zum nächsten Mal. War schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge beim Gipfel der Bildung, Patrick.
Ja, macht's gut. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Danke für die Einladung. Ciao.
Ja, tschüss.